Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Digitalkultur.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute empfangen Sie uns nicht nur digital, sondern Digitalkultur ist auch unser Thema. Mich interessiert sehr, ob die Expansion digitaler Welten zu immer größerer Entfremdung zwischen den Menschen führt oder können wir die fast unendlich erscheinenden Möglichkeiten des Internets, virtueller Räume und digitaler Apps nutzen, um uns mit anderen zu verbinden? Darüber möchte ich mit Simone Orgel sprechen. Sie hat Kommunikationswissenschaft in Berlin und Toronto studiert, war bis 2017 Projektleiterin bei der Republika, dem größten Kongress für Internet und Gesellschaft, und heute arbeitet sie als Beraterin für digitale Strategien und ist Moderatorin. Herzlich willkommen, Simone.
Wie schön, hier zu sein. Hallo.
Auf der Website des von dir mitbegründeten Digitalkulturclubs, da kommen wir später noch zu, was das genau ist, lese ich eine frohe Botschaft. Zitat: Wir wissen, dass im Digitalen noch mehr geht. Mehr Austausch, mehr Empfindung, mehr Gefühl von Nähe. Wir wollen etwas, was dem Digitalen oft abgesprochen wird, und glauben dennoch daran. Deswegen wollen wir mit euch forschen, experimentieren und von euch lernen. Wie entstehen denn Gefühle von Nähe in deinen, in euren Veranstaltungen?
Also ich glaube, dass das Erste vor allen Dingen das ist, zu sagen, ich möchte einen Raum der Nähe, ich möchte einen gemeinschaftlichen Raum. Und dann ist es eine Frage, wie setzt man das um? Ein Beispiel. Wir gehen einmal im Monat auf ein Format ins Museum, digital versteht sich, und zwar als Telefonkonferenz. Und der eine Teil, wir nennen ihn den zweiten Teil, da geht es dann tatsächlich darum, auf Kunst zu blicken, die wir im Vorfeld zugeschickt haben. Wenn Nähe stattfinden soll, dann geht es darum, einen Raum zu gestalten, in dem ich Menschen nicht überfordere, in dem ich eine Handreichung gebe, in dem ich auch nicht erst beginne, wenn die Veranstaltung beginnt, weil wir ja hier auch mit einem Veranstaltungsfokus blicken, sondern auch schon die Anreise mit im Hinterkopf habe. Also kommen die Leute gut an, fühlen sie sich in der Technik wohl, fühlen sie sich sicher. Und dann einen Raum zu geben, in dem ich sowohl einen Teil von mir selber reingeben kann, als auch als Gastgebende, Veranstaltende in dem Moment, eine Handreichung gebe.
Was wäre denn so eine Handreichung? Also gibt es ein Check-in, dass die Menschen irgendwie ein bisschen mehr von sich erfahren? Mit wem bin ich denn da eigentlich gerade zusammen? Wie werden die Menschen sichtbar, wenn sie nur hörbar sind?
Ja, genau das. Also wir nennen es auch Check-in intern. Haben wir genügend von dem Menschlichen und haben wir nicht nur Inhaltliches? Und das ist auch ein Missverständnis, was ich oft erlebe, dass der Fokus direkt aufs Inhaltliche geht. Und da frage ich mich immer so, naja, wenn ich in einen analogen Raum gehen würde, also physisch, und niemand sagt mir am Eingang Hallo, ich sehe nur schwarze Kacheln, ich weiß, da sind Menschen, aber niemand sagt Hallo und zeigt mir erstmal, wo ich mich hinsetzen kann, dann würde das ja analog niemand tun, weil es wäre einfach sehr unschön.
Was aber teilweise wirklich passiert, also die Leute kriegen ihre Badge an der Konferenz, setzen sich in den Stuhl in der Reihe und sofort fängt ein Vortrag an und sofort geht's los. Also da gibt's ja oft kein Check-in.
Ja, obwohl wir da zumindest die Chance haben, dass ich diesen Badge von einer Person bekommen habe, die hoffentlich vielleicht im Zweifelsfall Hallo gesagt hat und ich vielleicht bei einer kleinen Kaffeepause schon mal gesagt habe, oh na und du, wie bist du hierher gekommen oder wie auch immer. Also da können wir es uns selber organisieren. Im Digitalen wiederum brauche ich erstmal einen Raum. Und du hattest gefragt, wie machen wir das? Jetzt konkret bei dem Museumsbesuch haben wir was überlegt, was bisher auch wirklich großartig funktioniert hat, indem wir erstmal sagen, dadurch, dass wir eben nur mit dem Telefon verbunden sind, können wir uns bewegen. Das war in dem Format uns auch wichtig. Und die erste Frage, die wir eben stellen, ist, von wo aus ist man zugeschaltet? Und dann eben den Punkt, auf was blickst du gerade? Kannst du uns das beschreiben? Das heißt, da ist das Thema Kunst schon integriert in dieser Frage. Und man gibt den Ball weiter, indem man der gesamten Gruppe einen Bewegungsimpuls gibt. Also beispielsweise jetzt gehen wir alle zusammen leichtfüßig 3 Schritte geradeaus und gucken auf das Nächste, was wir sehen. Und dann ist die nächste Person dran. Und über dieses Erzählen, was ich sehe, bekomme ich schon ein Gefühl dafür, wer die anderen in diesem Raum sind und gewöhne mich an die Stimmen, komme auch ins Machen, in die Bewegung. Es wird da manchmal gelacht, manchmal ist es erstmal ein bisschen holprig, aber all das ist Teil des Ersten, um dann überhaupt gemeinsam auf Bilder blicken zu können.
Warum macht ihr das nur mit Telefon? Warum sind die Menschen nicht in einer Lounge, wo man auf einem Bildschirm sehen kann, wie man sich bewegt mit Avataren und so wie ich das von Gathertown und von anderen Wonder und wie sie alle heißen, Apps kenne?
Machen wir auch. Dieses spezifische Format war jetzt wirklich, um einfach dem Rechnung zu tragen, dass wir gemerkt haben, boah, ich möchte mich wieder bewegen. Und wenn ich vor einem Screen sitze, dann ist es mit dem Bewegen ein bisschen schwieriger. Ich wähle mich dann einfach per Telefon ein, hat halt zum Beispiel den Vorteil, dass ich die Hände frei habe, um mich überhaupt bewegen zu können. Aber wir machen auch Formate wie zum Beispiel ein Planetariumsbesuch, wo wir uns auch mit Video treffen.
Und was heißt jetzt bewegen konkret? Weil die Bilder schaut man sich doch digital an. Das habe ich so verstanden. Also da muss ich mich gar nicht bewegen, sondern da sitze ich doch wieder vorm Bildschirm. Ich glaube, ich habe euer Format noch nicht total durchblickt.
Du bewegst dich insofern, als dass du die Bilder auf deinem Telefon dabei hast. Also wir schicken vorher eine E-Mail. Das heißt, du hast dein Museum in der Tasche. Aber du kannst dich bewegen, weil es immer einen Wechsel gibt zwischen, wir gehen erstmal, wir haben eben diesen längeren Check-in, wo es erstmal darum geht, überhaupt warm zu werden. Und dann gibt es ein, wir gucken auf Bilder, dann gibt es wieder eine Bewegung, wir gucken auf Bilder. Also wir machen da ein Wechselspiel.
Und diese Bewegung, da ist jemand in seinem Zimmer und macht eine Bewegung oder laufen die Menschen draußen rum?
Beides. Also du kannst es dir aussuchen, wo du bist, aber unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, draußen unterwegs zu sein, weil du dann was entdecken hast. Ich habe dadurch zum Beispiel die schönste Beschreibung über ein Toi-Toi gehört.
Was ist ein Toi-Toi?
Eine Toilette, die draußen stand und beschrieben wurde.
Okay.
So einen Plastikcontainer.
Das heißt, die Menschen laufen rum, sehen sehr unterschiedliche Dinge und beschreiben sich das. Ich dachte, die gucken auf die gleichen Kunstbilder, auf ein Gemälde von Hockney oder auf die Mona Lisa. Nein, doch, Toilettenhäuschen.
Beides. Das habe ich vielleicht vorhin etwas zu kompliziert beschrieben. Der erste Teil ist dieses, wir schicken in Bewegung und gucken auf das, was uns umgibt. Ganz frei nach dem Art is everywhere. Also es hat auch ein bisschen die Idee zu hinterfragen, was ist eigentlich Kunst? Da war beispielsweise eben dieses Toilettenplastikhäuschen dabei. Und der zweite Teil ist dann wirklich auf die Kunst zu gucken, die wir vorher kuratiert haben und das dann eben genau in der E-Mail entfaltet wird. Da ist übrigens ein ganz schönes Phänomen, was ich gelernt habe und auf das ich nicht mehr verzichten möchte, ist, dass wenn ich jetzt einfach in ein Museum gehe, ich eigentlich angehalten bin, still zu sein. Das heißt, ich gehe in eine Interaktion mit dem Bild, aber für mich alleine. Was ich jetzt zum Beispiel das letzte Mal merken durfte, da war ein Bild dabei, was auf mich sehr bedrohlich gewirkt hat. Und jemand anders hat das als energetisch und kraftvoll gesehen. Und in ihren Beschreibungen habe ich gemerkt, das ist gar nicht das, wie ich es wahrnehme, aber dadurch, dass sie ihre Perspektive teilen konnte, konnte ich wiederum merken, dass es auch ganz andere Aspekte hat. Also das ist etwas, was ich sehr liebe, weil wir vielleicht auch noch über die Qualitäten vom Digitalen sprechen. Dieses, ich rede über etwas und gucke darauf gleichzeitig und kann dadurch auch in die Perspektive von jemand anderen eintauchen, das funktioniert da wunderbar und davon habe ich schon ganz viel profitieren können.
Du hast meinen Gedanken erraten. Da scheint ja, Stichwort Qualität, etwas möglich zu sein im Digitalen, zum Beispiel dieser Austausch über das, was gerade gesehen wird, was im Museum unerwünscht ist, wo dann alle Psst machen. Da kommt also eine neue Qualität hinzu, die nicht einfach eine Verlagerung eines Gallery Walks, eines Museumbesuchs ins Digitale entspricht. Ist das so?
Ja, würde ich sagen, ja. Diese Perspektive von, es wird häufig so gesehen, das Analoge versus das Digitale, so ein Konkurrenzkampf, den gehe ich tatsächlich gar nicht mit. Ich glaube, dass beides Möglichkeiten hat und im Endeffekt eigentlich immer die Frage ist, was wollen wir erreichen? Und wenn es darum geht, einen Raum zu gestalten, in dem wir uns nah sein können, in dem wir Kunst erleben können und in dem momentan beispielsweise es nicht so einfach möglich ist, irgendwo physisch zu sein, dann ist es doch wunderbar, dass wir Tools haben, die uns ermöglichen, das zu betreiben. Und da gibt es eben Spezifika des Digitalen, die toll sind zu nutzen.
Was würdest du denn sagen, Spezifika, oder was sind Qualitäten im Digitalen, die eben nur dem Digitalen eignen und wo wir sagen, die können wir nutzen, um in Verbindung zu treten?
Eine, die vielleicht genau für die Perspektive der Veranstaltung, finde ich sehr, sehr spannend ist, ist nochmal drauf zu gucken, was geht eigentlich an Interaktionsebenen. In der Veranstaltung hat man ja normalerweise jemanden, der vorne spricht und andere hören zu und dann gibt es vielleicht noch eine Gesprächsrunde, in welchem Format auch immer. Was ich zum Beispiel kennenlernen durfte, ist, dass die Ebene vom Chat, also dass ich die Möglichkeit habe, mich mit der Gruppe, die zuhört, auszutauschen, vielleicht noch weitere Informationen zu bekommen und währenddessen aber auch den Inhalt habe, dass das zum Beispiel etwas ist, was während der gesamten Zeit von Republika auch schon da war, indem über Twitter kommuniziert wurde. Und jetzt ist es aber integriert. Das heißt, ich habe unterschiedliche Ebenen, auf denen ich kommunizieren kann. Ich kann plötzlich mit jemandem, der Sprecher ist, sehr nahe sein und mich austauschen, digital verbunden. Und ich jetzt vielleicht auch die Möglichkeit habe, so etwas wie Hyperlinks zu setzen. Also, dass ich tatsächlich etwas nehme und weiter verbinde und darauf aufbaue, etwas gemeinsam zu gestalten.
Weil du euren Digitalkulturclub auch als eine Forschungsgemeinschaft beschreibst, erforscht ihr auch die Frage, ob diese verschiedenen Ebenen, die du gerade angesprochen hast, die möglich sind, ob die nicht vielleicht auch manchmal eine Überforderung sind im Sinne von Ablenkung, was ja wiederum die Nähe und die Präsenz, über die wir eingangs sprachen, gefährden würde.
Auf jeden Fall erforschen wir das auch und genau das Beispiel, was ich gerade als positiv hervorgehoben habe, dass ich diese Ebene der Extrainformationen habe, muss ich ja erstmal handhaben können. Es gibt Informationen im Chat und dann gibt es aber auch noch jemand, der mit mir spricht und im Zweifelsfall kriege ich irgendwie noch eine Nachricht. Also ja, definitiv. Ich glaube, es kommt da tatsächlich drauf an zu gucken, wer ist auch mein Gegenüber. Schaffe ich Räume, die für diejenigen, die teilhaben können, inklusiv sind? Wie viele Ebenen kann ich mit reinbringen? Meine Eltern habe ich sehr wohl wunderbar in einer Avatarwelt abholen können. Da war es zum Beispiel auch toll zu sehen, dass mein Vater, der eigentlich Parkinson hat, mir dann abgehauen ist und ich ihm erst digital hinterherlaufen musste. Das ist toll.
Wie alt ist der?
Mein Papa geht jetzt auf die 80 zu, 76.
Okay. Und ist als Avatar dir entfleucht. Das ist sehr spannend. Okay.
Ich habe mir im Vorfeld die Zeit genommen, um das mit ihnen anzugucken und einfach so viel Zeit mir genommen, wie sie brauchten. Hätte ich das nicht gemacht, dann glaube ich, hätte das Ganze so spontan sie überfordert. Das ist zum Beispiel etwas, was sinnhaft ist, genau im Anfangsbereich zu gucken, kommen die Leute gut an und wie viele Ebenen funktionieren denn dort?
Du nanntest das Stichwort Inklusion. Da habe ich auch den Eindruck, dass da nicht immer wirklich drauf geachtet wird, dass alle gut mitkommen. Dass man auch nach fast 2 Jahren Pandemie denkt, naja, jeder kennt sich in Zoom aus, jeder war schon mal in so einer Lounge. Ist aber nicht der Fall, oder?
Nee, ist tatsächlich nicht der Fall. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen eine verpasste Chance ist. Weil wenn ich digitale Räume erleben konnte, in denen ich erstmal überfordert bin, in denen Menschen Sprache benutzt haben, die ich nicht verstehen kann, in denen Worte gefallen sind, wo ich gar nicht deuten kann, wo sie sind, dann habe ich erstmal ein sehr negatives Erlebnis. Das hatte ich mir sehr anders gewünscht, dass es erstmal schöne Erlebnisse sind und man darauf jetzt aufbauen kann. Wie kann ich Leute abholen? Wie kann ich tatsächlich Inklusion gestalten? Ist für die VeranstalterInnen und Veranstalter oder die Gastgebenden, würde ich lieber sagen, ganz wichtig. Und ich hatte ein sehr spannendes Gespräch von jemandem, der bei uns mit dabei war, die mir erzählte, dass sie eigentlich Platzangst hat. Das heißt, normalerweise eigentlich gar nicht die Chance hat, unbedingt beispielsweise ins Museum zu gehen oder ins Planetarium oder wo auch immer auf eine Veranstaltung. Und ihr das jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, in ihrem Zuhause, in dem sie sich wohlfühlt, so dabei zu sein, dass sie jetzt auch auf eine Begegnung überhaupt zugehen kann.
Ja, ganz unerwartet für mich. Ich habe in diesem Podcast auch viel zum Thema Resonanz geforscht, also mit einem Hirnforscher Joachim Bauer oder mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Und beide betonten die Wichtigkeit vom Blickkontakt und haben auch gesagt, zum Beispiel im Zoom, wir beiden sehen uns jetzt auch über Zoom. Ich kann jetzt entweder in dieses schwarze Loch neben einem grünen LED-Lämpchen an meinem Laptop blicken, was ich jetzt im Moment tue, dann kannst du meine Augen sehen. Oder ich gucke jetzt auf dich und sehe deine Augen, aber dann schaue ich nach unten. Fehlt der Blickkontakt nicht? Ist das nicht eine ganz wichtige, nennen wir es mal, Resonanzachse zwischen den Menschen, damit Nähe entsteht? Oder wird das ersetzt durch andere Resonanzachsen?
Das Gespräch, was du hattest beispielsweise mit Hartmut Rosa, war wirklich auch sehr inspirierend. In vielen von den Punkten stimme ich ihm auch absolut zu und vielleicht an der Stelle eine Hörempfehlung auf jeden Fall. Schau, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe dich so gerade bei mir formatiert, dass ich dich angucken kann und ich hoffe, du siehst meinen Blickkontakt zu dir. Das bedeutet, vielleicht ist es auch ein Setup, wie das funktioniert. Wie kann ich mir selber den Raum gestalten? Und das ist ja ein großer Unterschied zwischen dem, ich gehe physisch irgendwo hin, wo Leute mir einen Raum gestaltet haben, oder dem, dass ich hier jetzt plötzlich die Verantwortung habe, mir auch ein eigenes Setup so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle, dass ich dich sehen kann, dass ich dich wahrnehmen kann und dass ich mich dir auch zuwenden kann.
Gerade ist viel durch die Medien gegangen, dass Mark Zuckerberg, der Kopf von Facebook, ein Metaverse angekündigt hat. Er möchte eine virtuelle schaffen, die dann, das kennen wir natürlich schon aus dem Silicon Valley, viel besser sein soll als die reale Welt, verbindender, freudvoller, angenehmer, bequemer. Und er sprach von echter menschlicher Interaktion. Also was denkst du dazu? Was geht in dir vor, wenn du das hörst?
Erstmal muss ich auf zwei Ebenen schmunzeln. Also auf der ersten Ebene ist genau von ihm zu hören. Auf der zweiten Ebene, was ist denn unechte menschliche Interaktion, habe ich mir in dem Moment, als er das sagte, gedacht, weil für mich eigentlich Interaktion genau der Moment ist, wo ich tatsächlich in eine Verbindung trete und wir beide uns austauschen. Okay, dann kann man natürlich über, wie gut tauschen wir uns aus oder nicht, sprechen. Aber zurück zum Metaversum, wie es ja im Deutschen hieß, das ist ja momentan nicht mehr und nicht weniger als ein Konzept, eine Idee der Weiterentwicklung des Internets, wo wir gemeinsam genutzte virtuelle dreidimensionale Räume haben. Dass jetzt Facebook, also Zuckerberg, das Gesamte auf Meta, also auf sich bezieht, ist zum Beispiel eigentlich etwas, was dem Konzept komplett widerläuft. Also eigentlich geht es ja um einen offenen Raum und unterschiedliche Akteure. Und wie sich das genau gestalten lässt, das werden wir ja erst noch sehen. Grundsätzlich glaube ich, dass so wie auch das Internet natürlich die Möglichkeit hat, Menschen tatsächlich zu verbinden, aber auch genau das Gegenteil, Menschen eben nicht zu verbinden, sondern eher zu vereinsamen, dieses Potenzial liegt in einer Weiterentwicklung natürlich immer. Und dass es erstmal etwas ist für uns als Aufgabe, da mitzugestalten und zu gucken, welche Rollen nehmen wir dort ein in zukünftigen Entwicklungen, so wie jetzt auch im Internet, das halte ich für extrem wichtig.
Mhm. Denn eigentlich klingt ja das, was er vorhat, wie eine wunderbare Chance für den Digitalkulturclub, noch leichter und barrierefreier miteinander zu kommunizieren, zu interagieren. Gleichzeitig sagen Kritiker, zum Beispiel der Philosoph Thomas Metzinger, der sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz auch beschäftigt, das Metaversum wird niemals gemeinwohlorientiert sein, sondern es wird wieder um Gewinnmaximierung gehen. Und damit kommt ja von vornherein nicht das zum Tragen, was du nanntest mit ein offener Raum, sondern es wird dann ein Raum sein, der immer dann kommerziell dominiert ist. Auch was Veranstaltungen angeht, was möglicherweise Konzerte angeht, was Kongresse angeht. Siehst du da schon in der Geburtskonstruktion einen Konstruktionsfehler?
So wie er es beschreibt, ja. Wie finden wir eigentlich Möglichkeiten, Repräsentationen jetzt genau auch stattzufinden? Also eine politische Repräsentation oder in welcher Form wir die auch immer gestalten. Wenn es die Spielregeln sind, die einzelne Konzerne aufsetzen, dann ist es auf jeden Fall ein Problem. Aber genau aus der Ecke der Spieleentwicklung gibt es diejenigen, die sagen, wenn wir ein Metaversum machen wollen, dann muss es eine offene Plattform sein und dann muss es mehrere Akteure geben. Wie können wir tatsächlich es mitgestalten und wie können wir es besser machen? Das sind aber aus meiner Perspektive alles Sachen, die gelten ja jetzt schon fürs Internet. Wie können wir die besser machen und wie können wir sowas wie die Commons, also Gemeinwohlorientierung, auch jetzt schon mehr implementieren? Wie kann das ein Raum sein, in dem es nicht darum geht, dass einzelne große Konzerne ihn gestalten? Das sind große, große Herausforderungen, die sehe ich auf jeden Fall auch. Und ich kann ihm auch folgen, wenn er sagt, wie soll Regulierung das schaffen? Ich glaube aber, wir brauchen das auch schon jetzt fürs Internet.
Räume zu schaffen, die barrierefrei sind, die gemeinwohlorientiert sind, wo sich wirklich Menschen in einem offenen Raum begegnen können, das ist offensichtlich auch ein Ziel von dir und von Initiativen wie der euren. Meine Frage ist, sind das so winzig kleine Inseln bis jetzt und die großen Tech-Konzerne gehen aber in eine ganz andere Richtung, nämlich die Kommerzialisierung und Skandalisierung von solchen Räumen, sodass ihr eigentlich gar keine Chance habt, dass sich das offene Internet, die offenen virtuellen Räume durchsetzen?
Die Plattformen sind im Endeffekt Tools und dann gibt es uns Menschen, die damit etwas machen. Das heißt, genau beim Digitalkulturclub haben wir eine große Offenheit gegenüber digitalen Möglichkeiten, um zu gucken, was sind denn die guten Sachen daran? Was sind denn die Sachen, die die Menschen erfreuen? Wir haben einen Gestaltungsspielraum in dieser Welt. Und trotzdem gibt es dann die politische Ebene, wo es wichtig ist, Regulierung zu haben, wo es wichtig ist, Repräsentationsräume zu schaffen. Also wo es wichtig ist zu gucken, wie kann eigentlich digitale Souveränität von uns als Individuen und als Organisation und als Gesellschaft stattfinden.
Ich möchte nochmal auf deine Erfahrungen der bisherigen Reise mit dem Digitalkulturclub zurückkommen. Was du denkst, was die wesentlichen Zutaten sind, damit tatsächlich am Ende einer Session, nennen wir es mal so, die ihr gemeinsam gehabt habt, die Menschen sagen, ja, ich bin berührt worden, ich bin in Verbindung gekommen, ich komme aus dieser Begegnung ein ganz klein wenig anders raus, als ich hineingegangen bin. Ein paar Zutaten hast du schon genannt, dass es technisch einfach ist, dass es auch eine Ankommensphase gibt. Was gibt es noch, was hinzukommen muss, was sich vielleicht auch ähnelt mit Moderationsformen, die es im Analogen auch gibt, vielleicht aber auch Formen der Begleitung, die ganz speziell fürs Digitale sind?
Ich glaube, der allererste Punkt ist, sich bewusst zu werden, okay, ich nehme diese gastgebende Rolle tatsächlich auch im Digitalen an und begleite die Reise von A bis Z. Das heißt, ich habe einen Moment, wo ich eine Anreisebeschreibung gebe, damit man überhaupt gut ankommen kann. Dann eben einen Moment, ich darf als Mensch auftauchen. Ich darf in diesem Raum ankommen, im Sinne von auch etwas reingeben. Und dann wäre eine nächste Zutat tatsächlich eine gute Balance zwischen dem, was ich als Angebot habe, also beispielsweise ein Bild oder ein Planetariumbesuch, aber dann eben auch einen Raum zu geben, in dem Menschen darauf reagieren können. Und was dann passiert, kommt darauf an, welche Menschen mit dabei sind. Und diese Offenheit, dem zu haben, dass das auch entstehen kann, ist, glaube ich, eine weitere Zutat, die gut ist. Und im Nachgang zu gucken, was kann ich jetzt mit an die Hand geben, wenn wir die Perspektive Digitalkultur als Gemeinschaft verstehen, dann ist Gemeinschaft etwas, was für den Moment besteht, aber im besten Fall ja auch andauert. Das heißt also auch, im Nachgang eine Möglichkeit zu geben, im Austausch zu bleiben. In welcher Form auch immer.
Ist das vielleicht sogar mit digitalen Tools leichter, als es bisher in den analogen Veranstaltungen der Fall war? Die, wenn sie zu Ende waren, waren sie auch zu Ende. Dass sie teilweise nicht eingebunden waren in wirklichen Prozess, in ein Community-Building.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich habe einen Raum, in dem ich mich austauschen kann zu einem Thema, mich interessiert, was teilen kann und vor allen Dingen auch tatsächlich die Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein großes Potenzial. Es wird gerne dann mal vergessen, dass das Räume sind, in denen es dann vielleicht auch trotzdem eine Moderation braucht, wenn es weitergeht. Ich hatte schon häufiger die Erfahrung, dass es dann so darum ging, okay, und dann machen wir einfach einen wie auch immer gearteten Kommunikationsraum um und dann passiert schon das alles. Ganz so einfach ist es dann auch im Digitalen nicht.
Das wäre auch meine Frage gewesen, ob der Austausch eigentlich immer gut selbstorganisiert funktioniert oder ob es gewisse Interventionen braucht von zum Beispiel dir als Host oder von irgendeiner Prozessbegleitung, wie man es auch von guten Moderationen im Analogen kennt.
Auf jeden Fall ein Ja. Also auch im Digitalen lernen wir von denjenigen, die im Endeffekt einen Gesprächsraum eröffnen, eine Veranstaltung eröffnen und gucken uns ja auch ab, was die Regeln sind. Also wenn jetzt zum Beispiel ich im Vorfeld schon einen Raum aufmache, dass Fehler passieren können oder dass es eine Offenheit gibt und ich lebe das vor, dann habe ich eine höhere Chance, dass tatsächlich auch andere diese Kultur annehmen. Auch wenn wir es nicht explizit machen, dann werden wir trotzdem wahrnehmen, was die Stimmung ist und was die impliziten Regeln sind und werden diese Kultur trotzdem weitertragen.
Hast du schon mal jemand rausgeschmissen aus dem Club, weil er sich daneben benommen hat?
Im Club hatten wir das noch nicht, zum Glück. Aber im Zweifelsfall ist genau der Punkt so, wo sind die klaren Grenzen, wichtiger, klar.
Ihr habt es ja auch explizit gemacht, welche Kultur ihr gerne einladen möchtet, nämlich Menschen, die bereit sind, alle Perspektiven zu akzeptieren, die inklusiv denken. Das steht auf eurer Website. Also man weiß, worauf man sich einlässt von vornherein. Da fängt ja die Moderation, die Prozessbegleitung eigentlich schon an.
Ja, total. Obwohl ich hatte unlängst auch ein sehr spannendes Gespräch mit jemandem, die gesagt hat, sie fand die Formate so toll und sie hätte es auch so gerne ausprobiert, aber sie war sich zu unsicher, wie das abläuft. Also da merke ich zum Beispiel auch, wir können da nochmal ansetzen und zu gucken, wie kann man diese Sorge vor einem unbekannten Raum nehmen. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ein spannender Punkt ist, dass der digitale Raum noch weniger gewohnt ist für manche Menschen. Es ist, glaube ich, schwierig zu verstehen, was es ist, wenn man es nicht erlebt hat. Und für dieses Erleben braucht es ja erstmal die Offenheit.
Offensichtlich haben wir ja zwei Grundbedürfnisse als Menschen. Einerseits Abenteuer und andererseits aber Sicherheit. Erlebst du auch dieses Spannungsfeld in eurem Club?
Auf jeden Fall.
Meine Frage wäre, ob sich durch die Erfahrungen, die wir in der Pandemie machen, vielleicht das Gewicht zwischen analogen und digitalen Veranstaltungsformate nochmal verschieben wird. Wie siehst du da Trends? Werden wir zukünftig mehr noch uns online und in virtuellen Räumen begegnen als vorher?
Ich würde mir wünschen, dass wir aus beiden Welten das Beste rausholen. Also zum Beispiel zu merken, was jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit betrifft, dass ich nicht mehr für alles von A nach B fahren muss. Im besten Fall auch noch Infrastrukturen, wo ich tatsächlich auch die Technik ein bisschen nachhaltiger gestalte. Das wäre ja großartig. Aber gleichzeitig ist es wunderbar, Menschen in echt zu sehen. Die Mischung ist tatsächlich eine der spannendsten Sachen, dass wir gucken, an welchem Moment kann ich tatsächlich wirklich das nutzen, was Digitales hat. Zum Beispiel, dass ich eben unabhängig von dem, wo ich bin, dabei sein kann, dass ich eventuell eine Handreichung gebe, angefangen mit Barrierefreiheit, apropos Platzangst. Also das nicht zu vergessen und diese Teilhabe so zu gestalten und gleichzeitig trotzdem einen Raum anzubieten, wo wir uns analog sehen können, wo die Zeit verfließen kann, wo wir uns sehen können mit allen Sinnen, die wir haben, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass es natürlich im Digitalen die Herausforderung gibt, dass ein paar Sinne weniger verfügbar sind.
Okay, dann sprechen wir es an. Es sind ein paar Sinne weniger verfügbar. Treten dann andere Sinne mehr in Kraft? Also wenn ich zum Beispiel jetzt etwas nicht gut sehen kann, kann ich es dann besser hören? Wirkt dann das Gehör als Resonanzachse, kann man das so sagen?
Ich persönlich finde tatsächlich in dem Moment, wo ich Menschen nur höre, dass ich es intensiver wahrnehme, was gesagt wird. Ich mich auch mehr darauf konzentrieren muss, beispielsweise, welche Stimme hat gerade was gesagt. Also wir sind teilweise bis zu 10 Leute gewesen in unseren Museumsausflügen. Nachdem ich nicht weiß, wie die Person aussieht, hat es natürlich auch den Vorteil, dass ich mich erstmal einfach nur auf das einlassen kann, was denn gesagt wurde. Wir haben beim Digitalen die Möglichkeit, das auch zu überbrücken. Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis mit einem Duftworkshop, wo es dann tatsächlich im Vorfeld ein Paket gab und die einzelnen Bestandteile und wir dann gemeinsam gerochen haben. Oder wenn du gemeinsam kochst, dann wird jeder etwas anderes riechen, aber du wirst trotzdem diesen Sinn nicht vernachlässigen. Da kann man sich Sachen einfallen lassen und zumindest wie ich das so wahrgenommen habe, ist es auch immer mehr etwas, was angenommen wird, auch tatsächlich etwas Habituelles, also etwas Fühlendes, etwas Riechendes, auch in digitale Verbindungen einzubinden, was ich toll finde.
Ich habe in der Beschäftigung mit Digitalisierung auch gelernt, dass das Süchtigmachen für bestimmte Plattformen nicht etwa ein abseitiger und randständiger Kollateralschaden ist, sondern teilweise wirklich im Kern der Geschäftsmodelle liegt. Da fragt man sich ja, ob wir noch mehr digitale Begegnungsräume brauchen oder ob unsere Gesellschaft nicht vielmehr eine Entziehungskur bräuchte.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich diese Woche mit ein bisschen der Forschungslage für, wie geht's eigentlich Social Media und Jugendlichen, beschäftigt. Und soweit ich das überblicken kann, ist die Forschungssituation dort so, dass es sowohl Forschung gibt, die sagen, okay, es gibt einen negativen Faktor von eben Social Media Nutzung, aber gleichzeitig eben auch genau das Gegenteil. Wenn ich mich stundenlang in einem Netzwerk rumtreibe und damit zu tun habe, wie zum Beispiel Schönheitsvideos stattfinden. Also ich signalisiert bekomme, dass eben ich nicht okay bin. Dann hat das beispielsweise eben negative Auswirkungen. Was ich mich dabei aber frage ist, hätte es nicht auch negative Auswirkungen, wenn ich 5 Stunden lang ein Buch diesbezüglich gelesen hätte? Also brauchen wir mehr digitale Begegnungsräume oder besser einen Entzug? Es kommt drauf an, was wir damit machen, wäre meine Antwort darauf. Also es hat einen riesen Impact definitiv auf das, wie wir unsere Leben gestalten. Aber was wir genau tatsächlich uns angucken, also wie die Nutzung stattfindet, das ist eigentlich, glaube ich, eine spannende Frage.
Ja, vor allen Dingen deshalb, weil Digitalisierung für das Gute in der menschlichen Interaktion und für das Schädliche wie Beschleuniger sind, also weil es einfach so schnell ist. Du sagst, ich könnte auch 5 Stunden lang ein Buch lesen über Schönheit. Aber diese schnelle Verfügbarkeit, Instagram wird ja da sehr zitiert, dass ständig Mädchen und Jungen Bilder, auch bearbeitete Bilder von sich posten, also ein schöneres Selbst dort zeigen und gleichzeitig ja wissen, dass sie diesen Schönheitsidealen, die dort in Sekundenschnelle weltweit verbreitet werden, immer wieder gar nicht entsprechen. Das ist dasselbe Prinzip. Aber in einer Beschleunigung dann doch hat es eine andere Gewalt, wäre meine These.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ne, du sprichst ja auch zum Beispiel die Filter gerade an, dass es implementiert eine Aufhübschung gibt. Das halte ich persönlich zum Beispiel für genau den falschen Weg. Und gleichzeitig gibt es eben genau auch auf Instagram ein paar Accounts, die zum Beispiel dem genau etwas entgegensetzen.
Zum Beispiel, weil ich gerne nicht so viel unterwegs bin auf Instagram.
Also ich liebe sehr Natasha Kimberley, die das sehr überspitzt darstellt und einen Schönheitswahn überzeichnet, zeigt, wie das Wahre aussieht und das andere. Ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber es gibt zum Glück auch diejenigen, die als Reaktion darauf sich wehren und eben genau ein anderes Bild zeigen. Und davon gibt's halt noch viel zu wenige.
Ja, wie könnten solche Selbstheilungskräfte des Netzes gestärkt werden?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, beispielsweise sich das bewusst zu machen. Das ist, glaube ich, schon mal eins der Punkte, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das. Also es sind vielen Leuten, glaube ich, einfach noch nicht bewusst, immer mehr, aber immer noch nicht vielen Leuten bewusst, dass nur deswegen, weil ein Suchtreffer in einer Suchmaschine der Wahl ganz oben steht, es noch lange nicht bedeutet, dass es deswegen wahrer ist. Also das ist ja auch ein Wissen, das wir erst aufbauen müssen. Oder dass eben Filter sind und unsere Realität anders aussieht. Und dass natürlich mein digitales Ich im Zweifelsfall nochmal was anderes ist als das Spektrum von allen meinen Emotionen und allen meinen Wesenszügen meines gesamten ich es, weil es natürlich immer ein Foto nur eine Momentaufnahme sein kann. Oder ich alleine mich jetzt schon verändere, wenn wir beide miteinander sprechen, wie wir hier in diesem Raum sind, als wenn wir beide zusammen am Strand wären. Es ist ein Grundbedürfnis von uns, einen guten Selbstwert zu haben. Und dass das natürlich etwas sein kann, wo ich Reaktionen bekomme, also Feedback, Likes etc., dass das sich erstmal gut anfühlt, aber dass es eben nicht das einzig Wahre und Alleinige ist. Und natürlich eben an der Stelle zu gucken, wo können wir die Plattformen so regulieren, damit eben gewisse Sachen, wie sie jetzt laufen, nicht mehr so laufen.
Einige Sachen, die jetzt so laufen, wie sie nicht laufen sollten, haben mit Spaltung zu tun, mit Fragmentierung. Es gibt den Begriff der Echokammern und der Filterblasen, was bedeutet, dass Menschen eigentlich nur noch mit anderen interagieren, die sie bestätigen und auch nur noch Informationen wahrnehmen, die sie bestätigen und alles andere ausblenden. Das ist ja auch eine Gefahr für die Gesellschaft, für die Demokratie. Bräuchte es so gut moderierte, wie ein Digitalkulturclub, moderierte Räume für Begegnung von Menschen, die wirklich eine unterschiedliche Perspektive haben, bräuchte es nicht mehr von solchen Begegnungsräumen in Zukunft?
Ich würde gerne ein Beispiel teilen, ein digitales Beispiel, was, glaube ich, ganz spannend ist in dem Kontext, weil genau dieses, ich sehe unterschiedliche Perspektiven und gehe in einen wirklichen Austausch, wird im Digitalen auch gerne abgesprochen. Das Beispiel nennt sich Change My View, ist auf der Plattform Reddit und ist im Endeffekt ein Forum, in dem ein junger Mann, Kai Turnbull, ein Schotte, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, ich mag die Diskussionsform des Internets nicht, ich will eigentlich in einen anderen Austausch gehen. Er hat gesagt, okay, es gibt wenige Regeln, die Regeln sind, wir wollen wirklich in einen Austausch gehen. Ich habe hier eine Perspektive, change my view, verändere meine Perspektive auf das, was ich denke, aber eben mit guten Argumenten. Und in der Form, wie er es eingeführt hat, ist das bei Reddit jetzt, glaube ich, rangiert auf 1 Million Nutzende. Und das Letzte, was ich mir dazu beispielsweise angeguckt habe, war eine Diskussion von jemand, die gesagt hat, Schönheitswettbewerbe für Minderjährige sollten grundsätzlich verboten werden. Und er hat es geschafft, eine Kultur in diesem Forum tatsächlich aufzubauen, in dem Menschen wirklich sich darüber unterhalten. Und wenn sie überzeugt wurden, dann steht am Ende einfach so, okay, you changed my view. Also es hat tatsächlich eine Änderung stattgefunden.
Wie hat er das gemacht? Weil es könnte ja ein ganz brutaler Debattierclub sein, wie wir sie viel auch im Internet haben, dass dann Menschen mit unterschiedlicher Meinung ganz hart angegriffen werden. Also manchmal gehen ja die Nutzer über die Filterblase hinaus und dann schreiben sie an Politiker und sagen, dich müsste man aufhängen oder auch an Intellektuelle, an Medienmenschen. Wie hat in dem konkreten Beispiel nach deiner Wahrnehmung dieser Moderator es geschafft, dass da eine, wie soll ich sagen, achtsame Kultur des Austausches entstanden ist?
Erstmal hat er Regeln aufgestellt, die tatsächlich eine kritische Masse von denjenigen, die angefangen haben zu diskutieren, angenommen haben. Also wenn ich erlebe, dass tatsächlich ein hasserfülltes Kommentar ein Feedback bekommt und ausgeschlossen wird, also wenn das die Kultur ist, die auch belohnt wird, dann habe ich da schon mal viel gewonnen. Sein Prinzip war erstmal, diese Runde zu schaffen, diese Kultur zu prägen und die hat sich dann eben dementsprechend fortgeführt.
Ich fand interessant in deinen Ausführungen den Begriff der kritischen Masse, dass du vielleicht am Anfang eine Kerngemeinschaft hast, die sich auf diese Werte einigt und dann die Menschen anzieht, wenn sich das ausbreitet, die dazu passen. Ist das so?
Ja, so würde ich das beschreiben. Wenn wir einen Raum von Menschen haben, egal ob er jetzt digital oder analog ist, in dem eine Person eine tolle Idee hat, dann kann es sein, dass dir dann Leute folgen. Und wenn dann es eine gewisse Menge ist, dass es die Kultur prägt, weil Kultur kann ich alleine nicht prägen. Das ist immer etwas, was wir miteinander machen, das in einem Raum von mehreren Menschen gestaltet wird, was wir aushandeln und auch gucken müssen und auch nie statisch ist. Dann kann ich es aber schaffen, eine Kommunikationskultur im besten Fall hinzukriegen.
Ich möchte zum Schluss noch mal einen Aspekt zur Kultur ansprechen. Kultur ist in unserer Gesellschaft, gerade auch was Veranstaltungen angeht, oft männerdominiert, die manchmal da weniger Schwierigkeiten haben, sich da breitbeinig auf eine Bühne zu stellen, große Ansagen zu machen, und die Frauen sitzen dann doch eher im Publikum und hören zu. Welche Chancen bieten denn so digitale Räume? Jetzt gehen wir mal von den gut moderierten und kultivierten Räumen aus für Frauen, was eine gleichberechtigte Teilhabe angeht.
Ich glaube, an der Stelle ist es gar nicht so sehr, dass es jetzt digitale Veranstaltungsformate anders sind als analoge. Das ist eine insgesamt diverse Besetzung von Panels gibt oder von Diskussionsrunden, muss sowohl im einen als auch im anderen Räumen, in allen Räumen, die wir sind, gestaltet werden und vielleicht auch nicht nur spezifisch für Frauen, also Geschlecht, sondern tatsächlich insgesamt eine Abbildung von der Vielfalt, die wir als Gesellschaft sind. Auch in Bezug auf, okay, wo sind denn zum Beispiel Menschen mit einer Migrationserfahrung? Weil du meintest, apropos Frauen und digitalen Phänomenen, gibt es ein wunderbares Projekt, das ich nenne speakerinnen.org, wo letztendlich zwei Frauen mit technischem Verständnis gesagt haben, wir brauchen eigentlich so ein Nachschlagewerk, weil das Argument zu sagen, wir finden keine Frauen, ist einfach Quatsch und wir wollen eine Plattform haben, in der Frauen gefunden werden können, so man denn nach einem Thema sucht. Und das ist zum Beispiel so ein Phänomen, was jetzt nicht zwangsläufig mit digitalen Veranstaltungen zu tun hat, aber mit den digitalen Potenzialen. Die Plattform kann ich für jede Frau, die Lust hat, auf Bühnen zu stehen und ihr Wissen zu teilen, sehr empfehlen, sich dort direkt selber anzumelden. Und ansonsten wäre es, glaube ich, eine gesamte Forderung, egal wo wir Räume gestalten, dass sie das darstellen, was eine Perspektivenvielfalt ausmacht.
Ich nehme bei deinen Interventionen, bei deinen Initiativen wahr, da ist nicht etwas, was mich stören würde, etwas Erzieherisches, Pädagogisches, sondern du arbeitest mit dem Begriff der Verführung, also Menschen anzuziehen. Was könnte Verführung auch im gesellschaftlichen Kontext, was könnte das bedeuten? Nicht nur auf die einzelne Veranstaltung bezogen, aber auch.
Eine Charakteristika des Internets ist eben Gemeinschaft. Und wenn man sich anschaut, wie Gemeinschaft früher funktioniert hat und wie Gemeinschaft heute funktioniert, dann ist eben ein Unterschied, dass Gemeinschaft früher eben essentiell war, um überhaupt zu überleben. Und das ist ja nicht mehr der Fall. Ich muss mich nicht einer Gemeinschaft anbinden, um überleben zu können. Das ist zwar ein emotionales Grundbedürfnis, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in eine Ehe gehe, nicht in eine Partnerschaft bin, ich sterbe nicht deswegen. Und wenn es jetzt Gemeinschaftsräume gibt, wir wollen ein Thema behandeln, eine Veranstaltung machen, dann gibt es davon eine Fülle. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wie kann ich denn jetzt tatsächlich ein Angebot machen, in dem eine Gemeinschaft oder vielleicht auch eine Veranstaltung einen Wert bekommt, dann finde ich es hilfreich zu gucken, was können wir machen, um tatsächlich in diese Gemeinschaft zu verführen oder in diese Veranstaltung zu verführen. Und damit meine ich nicht um den Finger wickeln und einfach quasi haltlos.
Oder manipulieren, ja.
Nicht manipulieren, sondern ich meine die Wahrnehmung als, ich bin Gastgebender oder Gebende. Ich möchte ein Angebot machen, das tatsächlich verführt, weil es auch mit Sinnen arbeitet, weil es in mir, wie du vorhin auch in euren Gesprächen zu Resonanz meintest, weil es in mir etwas auslöst, was dann danach etwas anderes macht. Ich habe dieses Angebot und ich möchte dich daraufhin einladen und dich in diese Welt verführen.
Letzte Frage, womit müssen Live-Veranstaltungen in Zukunft noch mehr verführen, weil bestimmte Formen einfacher Kommunikation, also in einem Team-Meeting mal eben eine Agenda abhaken, das wird sehr viel mehr virtuell gemacht werden, weil man dafür nicht reisen muss und weil das zeitsparender ist. Mit welchen Qualitäten müssten oder müssen Veranstaltungen, die live stattfinden, mit physischer Präsenz noch mehr verführen in Zukunft?
Erstmal ist es momentan so, dass sich sehr viele Menschen tatsächlich nach diesen Begegnungen überhaupt sehnen, weil wir jetzt so viel von dem anderen hatten. Momentan ist die Verführungshürde tatsächlich eine kleine. So denn die Veranstaltung im Vorfeld etwas schon war, was mir bedeutet hat, glaube ich, freuen sich momentan wahnsinnig viele Menschen darauf, einfach sich wieder zu sehen. Und zwar zu sehen im Sinne von in der Atomwelt, also tatsächlich mit unseren Körpern und allem, was dazugehört. Ich glaube, dass es für beide Bereiche gilt, sich zu überlegen, wie kann ich tatsächlich einen Raum machen, in dem ich ein wirkliches Angebot mache. Vielleicht ist es manchmal spannender, sich eine Veranstaltung in welchem Raum auch immer auf die zu konzentrieren und da tatsächlich die Liebe reinzugeben, als in viele Veranstaltungen mit weniger Liebe.
Simone, du hast mich definitiv verführt, am nächsten Digitalkultur-Club-Event teilzunehmen. Ich muss es wirklich jetzt mal selber erleben, was du geschildert hast. Herzlichen Dank für diese Schilderungen. Herzlichen Dank auch für die großen Bögen in diesem Gespräch von wirklich Urbedürfnissen des Menschen bis in die digitale, analoge und überhaupt nicht gespaltene Zukunft. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Inspiration.
Ich danke dir, Michael, für dieses wunderbare Format und dass ich hier dabei sein durfte. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns beim nächsten Ausflug sehen.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.